Wer Fotografie studiert, der begibt sich ja auf einen recht unsicheren Weg. Man muss viel Kraft investieren, um als Fotograf leben zu können, immer wieder neue Ideen entwickeln und auch ganz genau überlegen, worauf möchte ich mich eigentlich spezialisieren? Wen möchte ich mit meinen Fotos ansprechen und wie kann ich dann mit meinen Ideen auch Geld verdienen? Ähnlich geht es auch zukünftigen Gründern. Wer ein eigenes Unternehmen gründen möchte, der braucht nämlich vor allem eins: eine gute Idee, dann einen guten Plan und auch viel Durchhaltevermögen. Und dann kann es jedem gelingen, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Vor allem an der Idee sollten junge Gründer aber arbeiten. Das sagt zumindest Günther Faltin. Er leitet an der FU Berlin den Arbeitsbereich Entrepreneurship und er hat schon viele Existenzgründungen begleitet. Und ich habe ihn gefragt, was denn das Wichtigste ist, was Gründer beachten müssen.
Die meisten Gründer glauben, sie hätten eine fertige Idee und nach meiner Erfahrung und wirklich langjährigen Erfahrung ist das nicht so. Das sind meistens Einfälle, das sind Anfangsideen, die vielleicht plausibel sind, oft sind sie es nicht, oft hat sich der Gründer in die Idee verliebt, also an der Idee noch arbeiten, ist sie wirklich richtig? Habe ich damit Aussichten im Markt zu bestehen? Immerhin 80% aller Neugründungen sind nach 5 Jahren nicht mehr da. Also ich muss mir schon ein bisschen überlegen, mit welchem Konzept ich in den Markt gehen will und ob dieses Konzept wirklich tragfähig, ökonomisch tragfähig und überlebenstüchtig ist.
Was muss die Idee denn dann genau haben, wenn Sie sagen, manchmal sind es nur Einfälle? Also was unterscheidet denn dann auch eine Idee von einer wirklichen Idee für ein Unternehmen oder für eine Gründung?
Also einmal, dass ich ein bisschen so Sicherheitsmargen drin habe. Meistens sind die Gründer zu optimistisch und glauben, dass nur jeder, der dieses Produkt oder diese Dienstleistung braucht, zu ihnen kommt. Das ist ja nicht der Fall. Ich bin ja im Wettbewerb. Also ich muss einen klar erkennbaren Marktvorteil haben. Nicht nur einen Marktvorteil überhaupt. Manche haben nicht mal das, sondern machen das, was alle anderen auch machen. Noch ein Friseurladen, noch ein Copyshop. Also ich muss etwas haben, was deutlich erkennbar ist. Ich muss mich ja gegenüber denjenigen, die schon im Markt sind und die schon Kunden haben und eingeführt sind, ein Stück weit abheben. Ich muss auf mich aufmerksam machen. Also die Idee muss etwas haben, erstens, was nützlich ist für die Konsumenten, aber gleichzeitig auch solche schlagenden Vorteile hat, dass auch das Thema Aufmerksamkeit, ich spreche extra nicht von Werbung, sondern von Aufmerksamkeit, dass da ich ein Stück Aufmerksamkeit auf mich ziehen kann, gerade wenn ich Neuling bin und anfange.
Haben Sie dafür ein Beispiel, wie das gelingen kann?
Also sehen Sie, bei Tee, ich kann natürlich sagen, jetzt mache ich auch ein Teelädchen auf. Das ist nett, da bin ich in schöner Umgebung und da unterhalte ich mich dann gerne mit den Kunden und trinke eine Tasse Tee. Was ist der Vorteil? Null. Ich habe keinerlei Vorteil gegenüber den eingesessenen Teehändlern. Also man muss schon ein Stück zurücktreten und sagen, was kann ich in diesem Bereich besser machen? Ich würde fast einen Ausdruck aus dem Internet nehmen und sagen, update an industry, also update your field. Was kann ich machen, damit ich als Friseur, damit ich als Filmer, damit ich in irgendeiner Art erkennbar besser bin, mehr Nutzen stifte als die, die schon im Markt sind?
Das heißt aber auch, dass man den Markt erstmal sehr genau auch analysieren muss, bevor man überhaupt auch da neues Gebiet beschreitet, sage ich mal.
Also ja, wenn ich dann mich auf eine Idee festgelegt habe, dann sollte ich gucken, was ist da genau im Markt los. Oft komme ich nicht auf eine Idee, auf eine neue Idee, wenn ich zu schnell gucke, was ist da üblich. Also Entrepreneurship, Unternehmensgründung ist ein bisschen mehr als nur Best Practice. Also es geht schon um Innovation. Der Vater des Entrepreneurship, Josef Schumpeter, hat ja Entrepreneurship geradezu mit Innovation gleichgesetzt. Für ihn ist der Gründer ein geradezu bahnbrechender Innovateur, der also etwas macht, was die Regeln dieses Feldes verändert.
Und können Sie noch mal sagen, was für Sie genau Entrepreneurship dann ist?
Also ich sage, einen Schritt zurücktreten, gucken, wie kann man Sichtachsen legen auf das Feld, das ich also beackern will. Wie kann ich versuchen, auf Themen zu kommen, auf Ideen zu kommen, die ein Stück voraus sind? Welche modernen Mittel gibt es, anders als die, die von konventionellen Anbietern angesetzt werden? Wir leben in einer postindustriellen Gesellschaft. Was ist wirklich der Nutzen? Wenn ich in einen Café gehe, ist der Nutzen wirklich der Kaffee, den ich da trinke? Nein, den trinke ich doch lieber zu Hause, genauso wie ich ihn will. Und auch preiswerter. Also ich gehe doch in den Café nicht wegen des Kaffees, sondern ich gehe dorthin, um andere Leute zu treffen, um mal unter anderen Menschen zu sein, um andere zu sehen. Also muss das Café diese Funktion erfüllen und nicht nur einen guten Kaffee machen, zum Beispiel. Und beim Tee war eben der Punkt, zurücktreten und sehen, brauche ich die vielen Zwischenhändler? Brauche ich eigentlich diese riesige Sortimentsbreite? Kann ich nicht mich beschränken? Kann ich nicht ein sehr spezieller Teehandel werden? Wir machen ja dann zum Schluss nur noch eine einzige Sorte. Also so etwas, das ist Innovation. Und nicht sagen, aha, ein Teelädchen, wie mache ich das ein bisschen netter als die anderen? Das reicht nicht.
Das heißt, es müssen aber auch kreative Menschen sein. Also es klingt so, als ob das auch nicht jeder könnte, oder?
Unbedingt. Also ich sage, der Entrepreneur ist dem Künstler, also dem kreativ schaffenden Menschen, näher als dem Manager. Ein guter Manager ist ein guter Verwalter, der hält Ordnung, der organisiert Prozesse effizient. Aber gut Ordnung halten ist was anderes als Regeln brechen, als etwas Neues in die Welt setzen. Das widerspricht sich sogar sehr stark. Also der Entrepreneur ist in der Regel ein schlechter Ordnungshalter und die Ordnungshalter, die wir brauchen, ein Unternehmen muss korrekt und gut verwaltet werden. Aber so ein Ordnungshalter ist normalerweise ein schlechter Innovateur. Also man muss das trennen, man muss sagen, ich kann nicht beides. Ich kann nicht ein Unternehmen führen mit neuen Ideen und gleichzeitig gut verwalten. Ich werde auch aufgefressen. Nicht nur sind es Anforderungen, Qualifikationsanforderungen, die sich fast widersprechen, sondern ich werde auch aufgefressen, wenn ich beides machen will. Ich kann nicht gut verwalten und gleichzeitig kreativ führen.
Das heißt zum Beispiel, für die Buchhaltung müsste man sich dann jemanden holen, der das macht.
Unbedingt.
Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel.
Unbedingt. Eine GmbH-Buchhaltung ist überhaupt nichts, was man leicht lernt. Da braucht man einen Ausbildungsberuf mit 2,5 Jahren. Also Komponenten einsetzen, Menschen einsetzen, die das schon können oder fertige Teile beziehen. Man muss nicht alle selber aufbauen. Man kann heute gerade, wir sind in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft, man kann auf professionelle Anbieter zurückgreifen. Und dann kommt das Argument, das kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir Professionalität nicht leisten. Dann sage ich, das versuchen Sie es mal mit Unprofessionalität. Da wissen wir alle, das wird noch viel teurer.
Mhm.
Also die Idee muss so gut sein, das Konzept muss so durchgearbeitet sein, muss auf so guten ökonomischen Beinen stehen, dass ich mir von Anfang an professionelle Dienstleister leisten kann.
Das heißt, da ist aber schon viel Planung drin. Also es ist jetzt nicht reine Kreativität, sondern es ist schon auch ein langer Planungsprozess drin, durch den man dann auch muss. Da kann sich keiner von frei machen sozusagen, dass man das
unbedingt
auch,
unbedingt. Von der Anfangsidee zu einem ausgereiften Konzept zu kommen, dauert und ist Arbeit. Nicht unbedingt auf Einfälle warten, sondern ist systematisches Abarbeiten von Sichtachsen zum Beispiel. Ich muss versuchen, mit Distanz auf das Problem zu gucken. Ich darf nicht zu nah dran sein. Wenn ich aus dem Stand 5 Meter springen will, das geht nicht. Ich brauche Anlauf. Ich muss ein Stück zurücklaufen und dann mit Anlauf kann ich 5 Meter springen. So ist es auch beim Ideenentwickeln. Ich muss ein Stück weit zurückgehen, um mehr bessere Sicht auf das Problem zu bekommen. Oft ist man zu nah dran.
Aber Sie haben auch mal gesagt, das kann im Prinzip doch jeder lernen. Ist das möglich?
Ja.
Und gibt es dann bessere und schlechtere trotzdem? Aber es kann theoretisch jeder machen.
Es kann im Prinzip jeder machen, so wie jedes Kind neugierig ist und kreativ ist und oft in der Schule dann vieles davon verloren geht, kann jeder Mensch auf neue Ideen kommen. Und es gibt ein riesiges Feld, wo man Dinge verbessern könnte, wo man Dinge anders machen könnte. Denken Sie nur an Nachhaltigkeit. Wir können nicht mehr so ressourcenintensiv konsumieren. Wir müssen in einem großen Bereich von Dingen andere Produkte, andere Dienstleistungen entwickeln. Allein der ökologische Rucksack, der an den Produkten oder Dienstleistungen hängt, ist viel zu groß. Also wir verbrauchen viel zu viele Ressourcen. Wir müssen vieles neu durchdenken. Wir müssen es moderner machen im Sinne weniger Ressourcenverbrauch, weniger CO2-Produktion. Also in dem Sinne ist es ein sehr systematischer Prozess auch. Kreativität ist nicht nur Einfälle. Kreativität kann auch sein, mit Sichtachsen systematisch zu arbeiten.
Und wo kann man das genau lernen oder wie kann man das dann auch genau lernen?
Schwer. Also in den Schulen eher nicht. Da ist das Wissen da und man muss sich das Wissen aneignen. Beim Entrepreneurship ist das Wissen nicht da. Ich muss erstmal Probleme erkennen und Lösungen für diese Probleme entwickeln. Ich kann es nicht aus dem Lehrbuch entnehmen.
Das heißt, Sie arbeiten auch, wenn Sie mit Gründern oder angehenden Gründern arbeiten, auch erstmal mit Fallbeispielen, dass man das an bestehenden Beispielen vielleicht schon mal durchexerziert?
Das ist eine Möglichkeit, dass man sagt, Ich zeige es einer Case Study, wie man kreativ und systematisch gleichzeitig arbeiten kann und wie weit der Weg ist von dem ersten Einfall zu einer Anfangsidee und dort über verschiedene Stufen zu einem wirklich ausgereiften Konzept. Das kann man natürlich an Beispielen zeigen. Man kann sich auch ein Thema nehmen und das an dem Thema üben.
Haben Sie denn auch ein Beispiel für jemanden, den Sie erfolgreich beraten haben?
Also nehmen Sie ein Thema wie Raumausstattung. Wenn man an Raumausstattung denkt, dann denkt man an Tische, Stühle, Schränke und solche Sachen. Also Mobiliar, das es schon gibt. Und wie könnte ich jetzt das Mobiliar verbessern? Noch eine andere Stuhlform. Es gibt, glaube ich, ungefähr 1200. Jetzt kann ich mir noch mal eine andere Stuhlform überlegen. Ich kann auch ein Stück zurücktreten und sagen, Raum, was kann ich aus Raum machen? Was hat man in der Geschichte der Menschheit aus Raum gemacht? Wie hat man Räume genutzt? Wenn ich zum Beispiel ein großer Naturliebhaber bin, wie kann ich Natur in den Raum holen und ein bisschen mehr als nur Blumentöpfe und einen Vogelkäfig? Und welche modernen Materialien gäbe es, die vielleicht flexibel sind, sodass ich einen Raum habe, den ich je nach Nutzung und je nach Tageszeit oder auch nach Wochentag, Wochenende anders einrichte? Flexible Materialien, die formbar sind, die rückverwendbar sind und solche Sachen. Also ich würde an das Thema Raumausstattung ganz anders herangehen, viel grundsätzlicher herangehen, als jetzt nur über die Form der Stühle und Tische nachzudenken, die ich in meinen Raum stelle. Oder was kann ich mit den Wänden machen? Kann ich nicht Pflanzenwände entwickeln? Welche Materialien bräuchte ich, damit die Wand nicht feucht wird oder der Boden nicht kaputt geht? Solche Sachen.
Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich trage mich schon so sehr lange mit einer Idee rum, die ich gerne verwirklichen möchte, was wäre jetzt auch so dann der erste Tipp von Ihnen? Also was müsste jetzt eigentlich dann als erstes passieren?
Also dreimal prüfen, ob es wirklich so ist, dass die Idee schon fertig ist. Da hätte ich große Zweifel. Aber wenn jemand meint oder wirklich sehr sorgfältig gearbeitet hat und sich da gründlich überprüft hat und nun wirklich loslegen will, würde ich immer dazu raten, erstmal den Proof of Concept zu suchen. Wir wissen aus der Erfahrung, 70% der Annahmen im Businessplan sind falsch. Also die Wirklichkeit ist anders, als was man sich im Businessplan zurechtgeschrieben hat. Das heißt, ich muss flexibel sein. Ich muss offen sein dafür, was wirklich funktioniert. Und erst wenn ich den Proof of Concept habe, also sehe, diese Geschichte, dieser Teil meiner Idee funktioniert, erst dann richtig investieren. Nicht auf Verdacht investieren, nicht ein Restaurant einrichten für Oberägypten und 150.000 Euro hineinstecken und dann warten, dass die Kunden kommen. Das kann ich auch kleiner probieren, auf einer Website, in meiner Privatwohnung, durch eine Umfrage. Ich muss nicht wie im Casino alles auf eine Karte setzen. Ich kann auch ein Stück das vorher ausprobieren. Also im Kleinen ausprobieren, das kann durchaus schnell sein mit einem Prototyp. Das heißt nicht, dass man viel Zeit verliert. Aber es heißt, dass man Proof of Concept first und dann erst die größeren Mittel investieren. Das erhöht die Überlebenschancen.
Was macht eine gute Idee aus, wenn man ein Unternehmen gründen möchte? Darüber habe ich gesprochen mit Günther Faltin. Er leitet an der FU Berlin den Arbeitsbereich Entrepreneurship.